D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Wie kommt die Wettervorhersage in die Medien?
Wie verändert der Digitalwandel den Job des Wettermoderators?
Und welche Rolle spielt eigentlich der Wetterfrosch in Wirklichkeit?
Antworten gibt's in einem persönlichen Gespräch mit Diplom-Meteorologe Carsten Schwanke. Herzlich willkommen, Carsten.
Hallo.
Und Carsten Schwanke ist in dieser Stunde unser Gast. In einer Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung.
Und die haben wir heute von dem Chef des Deutschen Journalistenverbandes, von Michael Konken. Er kritisiert die Bild-Zeitung, weil diese aktuell ihre Leser dazu animiert, den Aufruf, nein, keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen, als Selfie an die Bild-Redaktion zu schicken. Konken fordert den Stopp der Aktion und begründet das so, Zitat, dass Boulevardmedien eine andere Sprache und einen anderen journalistischen Stil pflegen, ist selbstredend. Die Selfie-Aktion von Bild.de überschreitet aber die Grenze zur politischen Kampagne.
Die zweite Meinung.
Und die kommt heute von nicht Herrn Pähler.
Nein, die kommt nämlich von Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Der hat als Antwort auf die Vorwürfe des DJV heute Mittag Folgendes getwittert. @djv.de, politische Kampagne ist Grenzüberschreitung. Das hättet ihr mal Henry Nannen oder Augstein erzählen sollen. @ stern.de, der Spiegel.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin für Gutes und für schlechtes Wetter.
Herr Pähler, ich habe mal gerade auf unseren Kalender geschaut.
Ja.
Das ist heute tatsächlich die 390. Ausgabe von unserem Podcast, den wir ja auch gleichzeitig hier mit dieser Sendung produzieren. Und weißt, da habe ich immer so überlegt, das Tolle ist ja eigentlich, wenn einem dann irgendwann auch mal, sei es bei der Ausgabe 390, mal der Gesprächsstoff ausgeht. Dann
meinst
kann
du,
man
was passiert?
Naja, da kann man sich zumindest übers Wetter unterhalten.
Ja. Das kann man ja immer machen, oder?
Und das machen wir auch eine ganze Stunde lang, denn normalerweise ist er immer um kurz vor 8 im Fernsehen zu sehen. Heute ist er um kurz nach 8 im Radio zu hören. Herzlich willkommen, Carsten Schwanke, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ihr beiden. Soll ich jetzt Mitleid haben, dass ihr über das Wetter reden müsst?
Nein, wir dürfen ja. Wir haben uns das ja explizit gewünscht.
Das freut mich sehr. Aber das ist gerne.
Das ist doch kein Thema, wo man Mitleid haben muss. Da kann man doch mal drüber reden, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin da auch gerne immer zu bereit. Also manche entschuldigen sich im Vorfeld dafür, wenn sie die Frage stellen, wie wird es das Wetter? Ich habe da kein Problem mit. Ich finde das Wetter ja spannend, sonst hätte ich ja diesen Beruf nicht erlernt.
Also es ist auch schon ein Stück Passion, Leidenschaft für dich.
Absolut. Also das lebe ich, das Wetter.
Wir haben nämlich ja so eine Art Neujahrsvorsatz gefasst, dass wir auf jeden Fall Medienberufe genauer vorstellen möchten. Das ist uns erstmal aufgefallen. Welche gibt es denn und wo wissen wir eigentlich wenig Bescheid? Und eigentlich so diesen größten Gap von dem, was wir vermuten, wie dein Job aussieht und wie deine Realität aussieht, haben wir dann doch festgestellt, das ist doch dann beim Wettermann oder von der Wetterfrau, die wir so von der Mattscheibe kennen. Ehrlich gesagt, man sieht dich immer so für vielleicht 90 Sekunden und am Ende denke ich so, aber was passiert am Rest des Tages? Gibt es einen typischen Arbeitsalltag für dich?
Oh ja, also ein solcher Wettertag ist ein langer, anstrengender Arbeitstag, weil es sind eben nicht nur die 90 Sekunden, an denen du mich vielleicht siehst. Mhm. Das heißt, wenn ich Wetter mache oder eben meine Kollegin Claudia Kleinert oder mein Kollege Sven Plöger, dann machen wir an diesem einen Abend 13 verschiedene Sendungen. Also es ist echt eine Nummer, weil wir machen Sendungen für den NDR, den RBB, den SWR Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, WDR zweimal im Verlauf des Abends, dann die ARD eben um 10 vor 8 und dann bis hin zu den Tagesthemen. Also man kommt so am frühen Nachmittag ins Büro, bereitet diese Wettersendungen vor und ab etwa 5:30 geht es los abends, dass man im Studio ist und dann wieder raus, sich auf die neue Sendung, das heißt auch immer auf eine neue geografische Region mit einem neuen Wetterablauf konzentriert, wieder ins Studio rein, die nächste Sendung, die meisten sind live und abends Tagesthemen ist dann die letzte Sendung und dann kommt man raus und dann weiß man auch, was man gemacht hat.
Und wie ist das, also wenn du dann nachmittags ins Büro kommst, wie du gerade beschreibst, also woher kommt dein Wetter dann? Also wenn ich mal irgendwo ein Wetter moderieren muss, dann suche ich mir das irgendwo raus. Dann hat das eigentlich schon jemand anderes für mich geschrieben.
Ja, das Schöne ist, dass mein Wetter kommt von mir selbst. Das ist wirklich, es ist ein im Grunde genommen ein traumhafter Job, wenn man sich überlegt, wie dieser Tag abläuft. Denn die meisten kennen ihren Schreibtisch, dass die Berge an Akten immer höher werden. Ich komme an einen leeren, freien, wirklich aufgeräumten Schreibtisch. Ich setze mich hin und
guck's
dann...
dem Fenster?
Dann gucke ich natürlich aus dem Fenster, aber dann gucke ich mir alle Daten an. Satellitenbilder, Radarbilder und natürlich auf dem Computer laufen die ganzen Wettermeldungen von allen Wetterstationen auf der Welt ein. Dazu gibt es dann diese Modellprognosen und daraus bastle ich mir den Wetterbericht, überlege mir, wie soll für die einzelnen Sendungen der Ablauf sein, also was möchte ich am Anfang zum Beispiel noch als Special haben, gab es irgendwo ein Unwetter oder fange ich ganz normal mit einem Satellitenfilm an oder den Regenradarbildern, dann gebe ich diese Informationen den Grafikern weiter, der erarbeitet das dann in der Zwischenzeit. Und so erarbeite ich mir mit einem Kollegen übrigens, also wir haben dann noch einen Meteorologen noch als Buddy sozusagen mit im Büro und wir beide erarbeiten uns diese Wetterberichte und dann geht es eben noch kurz in die Maske und dann geht es los und abends um 11 kann man den Schreibtisch wieder freiräumen, weil am nächsten Tag gibt es neues Wetter.
Aber kann man, also wenn du an deinen Schreibtisch kommst, du sagst gerade, der ist ganz leer, aber ich sag jetzt mal dieses leere Blatt Papier oder die leere Datei, ist die denn wirklich leer? Weil also ich stelle mir das so vor, du stehst ja auch irgendwie auf und konsumierst auf irgendeinem Wege schon irgendwelche Medien und hast vielleicht schon mal einen Wetterbericht von wem anders gehört oder gelesen oder gesehen. Kann man denn überhaupt so ganz frei rangehen und sagen, jetzt mache ich mein Wetter?
Ja, weil du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe natürlich auch schon einen halben Tag hinter mir und habe dort auch schon Wetter konsumiert. Meistens dann, indem ich schon von mal kurz zu Hause schon mal im Internet war und mir die Wettersituation angeschaut habe. Ich gehe schon mit einer Vorstellung, mit einer Idee des Wetters rein ins Büro. Da geht es noch gar nicht mal so sehr um das, was kommt, sondern vielmehr um den Ist-Zustand. Ich kontrolliere dabei gleichzeitig, ob meine Wettervorhersage von gestern Abend, ob die eingetroffen ist. Denn das ist sozusagen der Sport. Man möchte natürlich so genau wie möglich sein, die beste Wettervorhersage hinbekommen im Vergleich zu allen anderen, die sich darum bemühen. Man freut sich über jeden Big Point, den man landen kann. Also man weiß am Vortag genau, wo und wann wird es knifflig. Ist es die Höchsttemperatur im Südwesten oder ist es vielleicht der Schneeregen, den es in Mecklenburg-Vorpommern geben könnte? Und da kümmert man sich etwas intensiver drum. Und wenn das dann am nächsten Tag auch genauso ist, dann freut man sich. Und das kann ich nicht erst abwarten, bis ich dann im Büro bin. Da gucke ich auch morgens um 9, um 10 sofort rein und gucke mir an, wie ist die Situation und wie passt es. Und wenn es sich verändert hat, dann was lerne ich daraus? Was hat sich verändert? Also man geht wirklich schon mit einem Gebilde, mit einem 3D-Bild eigentlich im Kopf, geht man zur Arbeit.
Ich finde dieses Bild der Herausforderung, das, was du gerade zeichnest, total spannend. Ist da aber auch vielleicht ein bisschen Druck bei? Also weil man weiß, oh, wenn ich jetzt das falsch sage, dann meckern wieder alle, weil irgendwie die wollen morgen heiraten. Es ist nass geworden. Ich habe gesagt, es ist Sonne.
Erstaunlicherweise gerade aus der Richtung nicht. Zum einen, glaube ich, sind unsere Wetterberichte nicht so schlecht. Zum anderen gibt es ganz selten wirklich kritische Zuschriften, die sich auf die Qualität der Wettervorhersage beziehen. Also die Leute, wenn sie etwas zu kritisieren haben, dann ist es, dass man zum Beispiel einen Ortsnamen nicht ganz richtig ausgesprochen hat, dass man irgendwie nicht perfekt angezogen war oder dass sie sich darüber beschwerden, dass ihre Stadt auf der Wetterkarte nicht steht. Also es geht um andere Sachen, weniger um die Qualität der Vorhersage. Und da lege ich eher die Latte für mich persönlich ganz hoch. Das kriegen die meisten gar nicht mit, wenn ich die Nuancen am nächsten Tag dann sozusagen für mich entdecke. Aber ich persönlich weiß, wo war es knifflig und hat das gepasst oder hat es nicht gepasst.
Gibt es eine Wetterregion in Deutschland, die besonders knifflig ist? Die, wo du sagst, ach, da lass uns mal über die anderen Regionen sprechen, weil da treffen wir eigentlich selten es so perfekt wie in anderen Bereichen.
Das hängt vom Wetter und von der Jahreszeit ab. Mhm. Also zum Beispiel Nebelsituationen, die wir gerade im Winterhalbjahr sehr verbreitet haben, die sind immer schwierig. Dann zum Beispiel, also gerade Donau, also im Süden Deutschlands, Donau, Bodenseeregion, die Menschen, die dort wohnen, die wissen das. Dort hält sich der Nebel sehr gern sehr lang, über mehrere Tage, aber eben zu wissen, wann, an welchem Tag löst er sich auf. Geht er morgen auf und geht er nicht auf? Wenn er nicht aufgeht, dann bleibt die Temperatur bei -2 Grad an der Donau. Wenn er aufgeht, scheint die Sonne und es gibt +8 Grad. Es würde eine eklatante Fehlvorhersage wäre das. Und das sind so die kniffligen Sachen. Oder zum Beispiel auch im Herbst und Winter der Seenebel in Schleswig-Holstein an der Küste. Auch sehr schwierig. Das sind dann so die Sachen, wo man denkt,
Gibt es denn eigentlich so im Jahresverlauf so besondere Highlights? Also ich sag mal die berühmte Frage nach dem Schnee zu Weihnachten oder wann ist endlich der Sommer da? Oder ist das eigentlich total egal, weil Wetter immer gleich reizvoll ist?
Ich glaube, diese Antwort würden jetzt verschiedene Menschen und verschiedene Berufsgruppen unterschiedlich beantworten. Also ich weiß, dass Journalisten zum Beispiel sehr gern natürlich auf diese Highlights setzen, sei es jetzt Weihnachtstauwetter oder schon im Januar fragen, wie wird der nächste Sommer? Für mich sind die Highlights die spannenden Wetterumbrüche. Also ich finde immer dann, wenn es eine Zeit lang eher so ähnliches Wetter gab. Wir haben das gerade jetzt wieder. Es ist nicht wirklich Winter. Es ist so, so tagsüber 5, 6, 7 Grad. Dann kann es mal nachts auch mal wieder Frost geben. Es gibt auch mal ein bisschen Schnee, der bleibt nicht liegen. Also irgendwie ist es weder Fisch noch Fleisch. Und ich blicke gespannt jetzt immer schon wieder jeden Tag nach vorn in der Hoffnung, dass es mal irgendwann einen großen Knall gibt und entweder nochmal richtig russische Kaltluft, arktische Polarluft oder wegen mir auch 20 Grad aus Süden kommen. Hauptsache es passiert was komplett anderes.
Ist es aber nicht trotzdem so, also auch wenn du einen sehr professionellen, sehr sachlichen Zugang dann zum Wetter hast, dass man irgendwie im Kopf hat, die Menschen möchten eigentlich lieber schönes Wetter hören?
Absolut. Also das verstehe ich. Ich verstehe das absolut. Also da bin ich auch natürlich dann auch wieder Journalist genug, um zu wissen, wenn es jetzt eine Woche lang geregnet hat, dass das den Leuten auf den Geist geht und dass sie gern anderes Wetter hätten. Das fließt natürlich auch mit ein in eine solche Wettervorhersage. Und ich lebe ja das Wetter. Also auch ich bin ja betroffen. Auch ich bin genervt, wenn ich eine Woche lang die Sonne nicht sehe. Und ich finde, diese Freiheit nehme ich mir raus, das dann auch anmerken zu lassen.
Wir müssen mal reden, Carsten, wie du überhaupt in den Job reingekommen bist. Weil was mir eingefallen ist, mit der Zeit kennt man ja so doch viele Journalisten und fragt sie immer so, wie sie in den Job reingekommen sind und was sie alle vereint. Es gibt immer unterschiedliche Wege. So den Standardweg gibt es relativ selten. Und ist das nicht bei euch ein bisschen spießig, ein oller Diplomstudiengang, den man da absolvieren sollte und man kommt da so durch? Oder gibt es da doch auch viele Quereinsteiger? Wie funktioniert das? Wie werde ich Wettermann, Wetterfrau?
Ja, in den Medien. Das ist der Punkt. In den Medien, ich meine, in den Medien sind wir ja schon die Exoten. Dadurch, dass wir einen naturwissenschaftlichen Studiengang absolviert haben, die meisten Journalisten haben das nicht. Und deshalb sind wir natürlich klassische Quereinsteiger. Die meisten Meteorologen, oder besser gesagt so, die meisten Meteorologiestudenten wird man nachher nicht in den Medien finden. Viele interessieren sich auch gar nicht dafür, sondern wollen wirklich in die Forschung, Klimaforschung und so gehen. Das sind auch die meisten, da gibt es sehr viele Berufe, sehr viele Forschungsinstitute. Und selbst ich habe zum Beispiel in meinem letzten Semester nicht geglaubt, dass ich den Sprung in die Medien schaffen könnte. Ich wollte das aber unbedingt machen. Ich hatte mir immer vorgestellt, das ist es eigentlich, das Wetter vorherzusagen, da einen kleinen zweiminütigen Vortrag zu halten, wie das Ganze wird. Und habe dann auch wirklich absolutes Glück gehabt. Also mein letzter Studientag, ich hatte die Diplomarbeit abgegeben an der Uni Hamburg und habe dann in der Schweiz bei Jörg Kachelmann angerufen, der gerade ganz frisch im Fernsehen war, im ARD Morgenmagazin. Und dann hieß es, ja, du kannst ja nächste Woche kommen, da gibt es ein Casting. Dann bin ich von Hamburg in die Schweiz gefahren, habe mich vor die Kamera gestellt, habe mit ihm 10 Minuten gequatscht und er hat gesagt, ja, du kannst morgen anfangen. Bam, so war ich drin.
Also auch das berühmte Glück.
Das war dann Glück, das war ein bisschen Initiative und dran glauben, das will ich eigentlich machen. Das interessiert mich ganz besonders. Und wenn gerade aber junge Menschen mich fragen, ja, wie komme ich denn ins Fernsehen? Wir haben ja auch mal so Schulklassen, die da so vorbeischneiden. Dann sage ich, es ist ganz einfach, ihr müsst 6,5 Jahre Mathe und Physik studieren.
Ja. Da sind viele schon raus, ne?
Und Geografie war gar nicht dabei, hast du gerade schon berichtet. Ich dachte, das ist auch so eine Art Nebenfach ist.
Man kann es natürlich als Nebenfach machen. Ich hatte als Nebenfach mir ausgesucht numerische Mathematik.
Aha.
Weil ich in meiner Diplomarbeit zum Beispiel ein dreidimensionales Atmosphärenmodell mitmodelliert habe zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen. Nicht zur Vorhersage, wann brechen die aus, also uns hat ja nicht die Erde interessiert, aber wenn einer ausbricht, was passiert eigentlich in der Atmosphäre mit dieser Aschewolke? Wie schnell entstehen dabei in dieser Aschewolke Gewitterwolken und hin und her? Und das war ein Klimamodell. Und da wollte ich noch mehr zu wissen, wie man das Ganze macht.
Da haben wir letztens zumindest gelernt, dass die Flugzeuge da nicht fliegen können vor ein paar Jahren.
Ja, wo's niemand wusste wirklich, ob das gerechtfertigt war, dieses Flugverbot. Weil aus heutiger Sicht war die Aschekonzentration nämlich relativ gering. Und es gibt bis heute keine Aussagen von den Turbinenherstellern, bei welcher Partikelgröße und bei welcher Partikelkonzentration in der Luft denn wirklich Schäden in den Turbinen entstehen könnten. Also das ist noch ein sehr, sehr grauer Bereich.
Wenn du jetzt nochmal auf deine Arbeit schaust, was ist denn eigentlich das, was dich mehr reizt? Also das, was du vorhin schon beschrieben hast, also möglichst treffgenau, auch vielleicht in herausfordernden Wetterlagen, die Wettervorhersage ja zu treffen? Oder ist es dann doch eher, das dann eben entsprechend aufzubereiten und für eine große Masse an Menschen ansprechend darzustellen? Also kann man das sagen, was da eigentlich mehr der Reiz für dich ist? Weil ich sag mal, das Wettervorhersagen, das könntest du ja theoretisch auch in einem stillen Kämmerlein. müsstest du es ja so keinem sagen.
Genau, also deshalb auf jeden Fall die Mischung. Die Mischung macht's, die Überlegungen. Also ich arbeite ja im Grunde genommen ein kleines Drehbuch für eine zweiminütige Sendung. Das macht mir sehr viel Spaß und da gibt's natürlich Tage, da fällt einem weniger ein. Dann gibt es aber Tage und die feiere ich innerlich, wenn man eine richtig gute Idee hat, wo man sagt, ah, toll, da ist mir jetzt heute echt was Gutes eingefallen. Man hat zum Beispiel eine Webcam vom Südpol ausgekramt, weil es da gerade minus 63 Grad kalt ist. Und bei uns ist es Sommer. Und wenn man da eine kleine, schöne Geschichte zu erzählen kann, dann freue ich mich wirklich wie ein Schneekönig. Das macht sehr viel Spaß. Und natürlich habe ich aber auch wirklich Spaß, im Studio zu stehen, vor der Kamera und das Wetter zu präsentieren. Und wenn ich nach diesen zwei Minuten denke, Mensch, das war eine runde Geschichte, dann freut mich das.
Wenn ich jetzt sage, ich will das auch mal üben, zum Beispiel so für mich zu Hause erstmal vom Spiegel oder so.
Der Wetterpäler.
Gibt's da so, ich sag mal so Standard-Wettervorhersager-Phrasen, die man drauf haben muss, also die eigentlich jeder können müsste?
Mich würde ja eher vermuten, welche sollte man vermeiden?
Genau das würde ich jetzt auch gerade eher sagen. Also ich wäre froh um jeden, der weniger Phrasen im Kopf hat. Die schleichen sich natürlich nach einigen Jahren automatisch ein, weil wir haben ja noch das Problem, dass die meisten Sendungen auf die Sekunde genau fertig sein müssen. Am schlimmsten ist es in der ARD um 10 vor 8, deshalb, weil die Tagesschau 20.00.00 anfängt. Das heißt, die ganzen Werbeblöcke davor, die Börse und eben auch das Wetter, wir sind auf die Sekunde getaktet. Ich bin live, habe über der Kamera eine Uhr, die rückwärts läuft. Die ist also bei irgendwie 2:10 eingestellt und wenn die auf 0 ist, muss ich fertig sein.
Das ist toll, oder?
Bin ich früher fertig, dann stehe ich blöd da. Rede ich einen Satz oder ein Wort länger, werde ich abgeschnitten. Und da entwickelt man dann gerade für die Aussichten, die ja hinten immer kommen, so verschiedene Möglichkeiten, eben Phrasen auch oder so Puffermöglichkeiten. In den nächsten Tagen wenig Änderungen. Aha. Oder am Montag passiert das und das, am Dienstag, ich gucke auf die Uhr, auch noch 13 Sekunden passt, am Dienstag passiert das und das, die Uhr sagt noch 8 Sekunden, dann mache ich noch den Mittwoch hinterher. Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten.
Zu deiner Beruhigung vielleicht, also unsere Uhr läuft vorwärts und da sind jetzt noch 32 Minuten drauf, also wir haben noch ein bisschen Zeit.
Sehr schön.
Das ist eigentlich, wie viele, also wenn du mal gerade auch bei deinen Kollegen guckst, die mit dir studiert haben, das ist dann wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz, der dann tatsächlich irgendwie im Medienbereich gelandet ist. Stirbt der Beruf in den Medien auch aus Spargründen oder war das eigentlich immer schon so, dass es eigentlich jetzt nicht die allermeisten Jobs gibt?
Es war zu meiner Zeit, also ich habe Anfang der 90er studiert, da war das absolut die Ausnahme, dass sich jemand für Wetterberichte in den Medien interessiert hat. Das hat sich ja dann auch erst entwickelt im Laufe der 90er Jahre. Auch muss man ja sagen, dank Jörg Kachelmanns, dass der dort mit seiner Firma wirklich einen Weg geebnet hat. Heute bespielen dieses Feld Wetterberichte in den Medien viele kleinere, mittelgroße Firmen in Deutschland, in Europa, weltweit. Und dadurch werden heute sogar mehr Meteorologiestudenten in die Medien gehen über diesen Weg, weil es eben da ein viel größeres Interesse gibt als damals zu meiner Zeit. Ich war damals unter meinen Kommilitonen in Hamburg der Einzige, der sich wirklich dafür so richtig interessiert hat.
Das finde ich aber spannend. Und glaubst du, dass diese Entwicklung auch noch weitergeht? Oder, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft schaut, es gibt ja so neue Herausforderungen, wie zum Beispiel die ganzen Wetter-Apps, wo der Algorithmus dann wahrscheinlich gut zuschlägt. Wird sich das vielleicht verändern?
Also das spüren wir schon jetzt, dass es sehr stark weiter in diese Richtung geht. Also dass die Wetter-Apps, dass das Internetwetter eine größere Rolle spielen wird. Zumal ich eben dann ja Postleitzahl genau, wir wissen das ja alle, kann man Vorhersagen treffen. Ich freue mich dann immer, wenn die wirklich weit daneben liegen, weil dann ist unsere Rolle noch gerechtfertigt. Oder eben was die Wetter-App ja nicht sagt. Die sagt ja nicht, ob es 50 Kilometer weiter die große Wetterkatastrophe gibt. Oder gerade, was die ja gar nicht können, sind sozusagen die Ist-Vorhersage. Also wenn ich abends, gerade im Sommer, abends, da gibt es die Gewitter, wenn ich dann live im Fernsehen bin, dann bin ich so dicht dran am Wetter wie keine App überhaupt. Die meisten werden nur um 0 Uhr morgens einmal abgedatet.
Das ist aber schon so ein kleiner Konkurrenzkampf, ne?
Ja, natürlich. Ich beobachte das natürlich auch. Ne? Ja. Was bewegt sich da? Und da werden natürlich die Programme, die dahinter liegen, um diese Wetter-Apps zu bespielen mit Daten, die werden auch genauer und die werden auch wichtiger. Aber ich glaube, solange es eben solche eine Bildnachrichten gibt, egal auf welcher Plattform ich mir dieses Bild angucke, ne, glaube ich, dass also auch die Präsentation eines Wetterberichts durchaus Zukunft haben wird.
Ich frage mich ja immer noch, könnte man nicht eigentlich so einen Carsten Schwanke nehmen und auch in so eine App stecken? Das wäre eigentlich für mich das Perfekte.
Carsten Schwanke App. Ah, das ist übrigens ein großes, also es gibt ja uns inzwischen auch im Internet irgendwo, also weil unsere Sendungen als Podcast ins Internet gestellt werden. Ich bin absoluter Gegner davon, weil ich bin ein absoluter Verfechter dass das Wetter live sein muss.
Ja.
Es gibt viele andere Sender in Deutschland, ohne jemanden zu nennen, die keine einzige Live-Sendung machen. Die machen alles, zeichnen alles aus Sicherheitsgründen vorher auf. Dann ist das Wetter aber nicht mehr aktuell. Die beste Wettervorhersage ist die Live-Vorhersage. Und in dem Moment, wo ich mit diesem Video, mit dieser Vorhersage noch 6 Stunden später im Podcast zu finden bin, ist diese Wettervorhersage für die Tonne. Und das finde ich so gemein an diesen, also ich finde, Wetterberichte gehören eigentlich nicht ins Internet.
Also, Herr Peller. Ja, ich habe noch eine Frage, weil so ganz habe ich es, glaube ich, doch noch nicht verstanden, gebe ich zu. Wenn du also beispielsweise jetzt um 7:50 live das Wetter machst, du hast ja vorhin beschrieben, wie du dich darauf vorbereitest und dann werden die Grafiken auch erstellt etc. Aber wie schaffst du es, dass es dann wirklich trotzdem in dem Moment, also immer noch quasi live ist, also das Wetter auch noch aktuell, was du gerade präsentierst und es ist eben nicht schon gerade noch wieder ein Umschwung?
Ich glaube, da guckt der Carsten in dem Moment auf seine Wetter-App.
Nee. Das kann ich ganz genau beantworten. Wenn ich nachmittags ins Büro komme, dann sehe ich ja, was am Abend passieren wird. Angenommen, Wir haben einen schönen Sommerabend und ich sehe, da abends kommen die Gewitter. Dann schreibe ich dann schon hin, die Sendung beginnt mit den Regenradarbildern und die sind dann live. Mit den Blitzbildern, wo also die Blitzeinschläge sind, das ist live. Da blitzt es sozusagen, also auch noch während der Sendung sehe ich die kleinen gelben Punkte hinter mir, bam, 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 wo es gerade blitzt. Das heißt, ich kann dann so live und so aktuell wie kein anderer auf die aktuelle Gewittersituation eingehen. Okay. Und das kann ich natürlich auch schon 10 Stunden vorher sagen, wenn ich sehe, oh, heute Abend wird es Gewitter geben.
Aber es kann dir dann auch passieren, dass du denkst, heute Abend ist noch schöner Abendsonne und auf einmal siehst du live Blitze. Und da musst du reagieren.
Auf jeden Fall. Die Sendung, manchmal, gerade in diesen Sommergeschichten, weil Gewitter entstehen manchmal innerhalb von einer Viertelstunde, da fange ich auch manchmal noch um 7:30 an, die Sendung komplett umzuschmeißen. Also die Standardkarten, die stehen natürlich. Aber gerade den Anfang, also angenommen, ich hätte jetzt etwas geplant, ich sage Wassertemperaturen am Mittelmeer vorher und jetzt kommt auf einmal doch im Südwesten Deutschlands ein fettes Gewitter, was vielleicht noch hätte in Frankreich bleiben müssen, aber jetzt kommt es doch schon an, dann wird die Sendung umgeschmissen und dann werde ich dieses Gewitter erzählen.
Was mit Medien, das Magazin für jede mediale Großwetterlage.
Ha! Alle Wetter, Herr Pähler.
Jetzt fangen sie an, hier zu kalauern.
Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, das geht.
Heute dürfen wir mal. Das ist wirklich so, hast du auch so eine Lieblingswetterfloskel, Wetterkalauer?
Nicht wirklich. Ich werde da wahrscheinlich auch verschont von der Umwelt.
Ah. Und, weil man sich nicht traut, solche Kalauer mit dir.
So soll das sein.
Da musst du heute bei uns. Carsten Schwanke ist weiter bei uns heute hier zu Gast. Du bist ja auch auf Twitter, ne? Ich glaube, Carsten Schwanke ist dein Twitter-Handle.
Genau.
Und was ich da ganz interessant fand, auf einmal hatte ich so, ich glaube, das war so vor ein paar Jahren, vielleicht 3 Jahren, waren auf einmal ganz viele Wettermenschen um mich herum. Und dann habe ich festgestellt, oh, auch abseits ihrer Wettervorhersagen beschäftigen die sich ganz viel mit Wetter. Das heißt, dann haben die auch nochmal sogar Fragen beantwortet oder du hast gemerkt, dass sie gerade sich mit einem Wetterphänomen beschäftigt haben. Einige haben auch nochmal schnell was auf dem Blatt Papier aufgemalt und dann nochmal ein Foto davon gepostet oder so. Und dann dachte ich so, also irgendwie seid ihr auch schon Nerds.
Kann man schon so sagen. Wobei, also ich liebe Twitter in dieser kurzen, kompakten Form.
Ja.
Nutze das auch beruflich, vor allem dann, wenn ich praktisch Schicht habe. Also wenn ich wirklich arbeite und im Büro sitze, weil ich dann das auch intensiv benutze, um zum Beispiel auch dann mal so ein paar Sachen, die mir am Rande auffallen, auch nochmal loszuwerden, die nicht in eine Sendung passen würden. Ich kann das aber auch, wenn ich frei habe oder wenn ich andere Sachen mache, für 2 Tage mal links liegen lassen. Das geht auch. Was ich aber interessant finde an Twitter, ist, wenn, also ich weiß ganz genau, es war vor 1,5 Jahren mal so eine Situation. Ich sah, dass es im Mittelmeer sehr stark regnete, vor allem auf Sardinien und dachte, Mensch, das, was die Wetterstationen dort melden, da müsste es jetzt eigentlich Überschwemmungen geben. Und gebe nur als Suchwort ein Olbia. Und zack, kamen sofort Fotos aktuell von überschwemmten Straßen. Und das habe ich auch sofort dann im Wetterbericht bei uns in Deutschland gebracht. Das hatte noch nicht mal dpa gemeldet. Und dann merke ich, ach, guck mal, da gibt es also neue Möglichkeiten, wie ich sehr, sehr dicht dran sein kann an dem, was passiert.
Interessant, da spielt auch wieder das Phänomen Echtzeit eine große Rolle. Ja. Das, was du ja gerade schon so dreifach mit einem dicken Marker unterstrichen hast. Und es war ganz spannend, als wir haben hier gerade noch eine Antwort. Bestell einen schönen Gruß vom Internet, als wir gerade getwittert haben, dass du bei uns bist. Von Kati hat sie, das hat sie geschrieben.
Ja, danke schön. Schönen Gruß zurück
an dieses Internet.
Wenn jetzt, wir haben ja gerade schon noch so ein bisschen mit dir in Richtung Nachwuchs gesprochen. Du hast schon ein bisschen beschrieben, wie die Ausbildung funktioniert und hast auch gesagt, dass es zurzeit eigentlich mehr professionelle Wetterleute in den Medien gibt, als noch zu der Zeit, als du dein Studium beendet hast. Würdest du heute Leuten raten, mach das genauso oder würdest du sagen, oh, ich sehe da in Zukunft in Sachen Wettervorhersage vielleicht auch andere Bereiche, die spannend werden können, dass es sich eigentlich lohnt, eher in andere Bereiche zu gehen, weil du da vielleicht Aufgaben siehst.
Ich würde jedem raten, das zu machen, woran man absolut interessiert ist und wovon man überzeugt ist und was einen wirklich juckt und wo man für brennt, egal was es ist. Und wenn heute jemand dafür brennt, dass er unbedingt Wetterfrosch im Fernsehen werden möchte als Schüler, dann würde ich sagen, wenn du das wirklich unbedingt willst, dann versuch es, dann mach es. Und als ich angefangen habe, Meteorologie zu studieren, da hieß es, das ist ein toter Beruf, da gibt es keine Berufschancen, der Deutsche Wetterdienst hat damals niemanden eingestellt, macht bloß was anderes. Ich habe das trotzdem gemacht. Dann ergaben sich auf einmal auch, weil im Zuge gerade Anfang der 90er dann auch die Klimaforschung zunahm, dass also auch auf der Forschungsseite auf einmal viel mehr neue Jobs entstanden. Also ich hätte auf jeden Fall als Meteorologe weiterarbeiten können, sei es jetzt in der Forschung oder in den Medien. Aber das hat sich auch dann mir wieder gezeigt, nein, wenn man für irgendwas brennt, dann lohnt es sich, das genau zu machen.
Ich würde gerne mal noch über ein paar Wetterbegriffe mit dir reden, denn wir haben ja auch wirklich so einige, die machen so erste Schritte in den Medien und müssen vielleicht auch mal eine eigene Wettervorhersage präsentieren. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich dann vom Wetterdienst mein Wetter bekomme und dann heißt es immer irgendwie, morgen wird es bei uns in Düsseldorf bedeckt sein, dann stelle ich mir immer wirklich eine richtig graue Decke vor. Aber sobald ich dann da bedeckt sehe, mache ich die Erfahrung, dass eigentlich ein relativ aufgelockerter Himmel ist, ein bisschen blau und dann nur so ein paar Wölkchen. Das würde ich eher als wolkig beschreiben. Da habe ich dann irgendwann angefangen, das nicht so vorzulesen, sondern immer, wenn der bedeckt stand, habe ich immer dann, ja, ein paar Wolken gibt es gesagt und ansonsten überwiegend können sie viel die Sonne sehen und habe gefühlt immer richtiger gelegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so Sinn macht, aber
ich weiß, also wir machen ja auch Wettervorhersagen, an die an verschiedene Radiosender gehen. Mhm. Und ich weiß, dass die Kollegen, die sich darum kümmern, wie die sich hoch und runter aufregen können, wenn dann die Radiomoderatoren ihr eigenes Wetter draus stricken und dann irgendwelche Sätze umstellen, irgendwas durchstreichen, anstatt einmal zurückzufragen, da kommt der größte Blödsinn bei raus. Das ist dann wirklich sehr ärgerlich, wenn man sich dann auf der anderen Seite lange damit auseinandergesetzt hat. Bedeckt heißt bedeckt. Bedeckt heißt wirklich grauer Deckel. Da sieht man keinen blauen Himmel.
Ist
und
doch
das,
so, oder?
Das ist so. Und deshalb war das eine schlechte Wettervorhersage.
Ha. Punkt. Hm. Kam ja auch nicht von euch.
Nein. Ruf mich nächstes Mal an.
Okay. Also wir hatten das ja vorhin hier eingangs der Nachricht auch, da waren zwei Orte genannt, in einem war es bedeckt, in einem war es bewölkt. Bewölkt heißt dann aber, es ist wieder mehr Sonne dabei.
Ja, bricht zu der auf. Uhrzeit eher nicht.
Aber du könntest zumindest den Mond sehen.
Ja. Wenn er kommt drauf an, natürlich.
Also, aber du hast vollkommen recht, bewölkt ist, da gibt es ein paar Lücken in der Wolkendecke.
Wir hatten ja vor...
Was wollte ich los? Das interessierte mich wirklich, das wollte ich unbedingt wissen. Meine jetzt darf ich auch noch meine andere Frage stellen.
Ja, ich habe eine andere Frage.
Und zwar habe ich immer den Eindruck, wenn ich in den USA bin, dass die Wettervorhersage da besser ist.
Was sagen alle? Du, ich mache auch gern Wettervorhersage in Phoenix. Dann mache ich es auch für 4 Wochen. Sonne, blau,
immer gleich ist?
Ja, klar.
Die haben verschiedene Punkte.
Wäre das langweiliger?
Das wäre in der Tat langweilig.
Die sind also immer so aufgedreht
im Fernsehen.
Also
nicht, wenn man das für das ganze Land machen kann. Aber wenn man mal drüben ist, dann sieht man ja meistens immer nur so diese regionalen Fernsehkanäle.
Die sind super.
Und diese mit diesen regionalen, die müssen sich auch echt Mühe geben, sich da was einfallen zu lassen. Jetzt im Winter haben sie ja einiges zu erzählen, ist ja auch einiges passiert. Die haben allerdings eben, der Unterschied zu unserem Wetter ist, die haben meistens ein wesentlich größeres Gebiet, über das sie vorhersagen können. Grundregel, je kleiner der Ort wird, zu dem ich meine Vorhersage erarbeite, desto schwieriger wird die Vorhersage. Also eine Punktvorhersage, zeitlich und örtlich, punktuell, ist die höchste Herausforderung, die größte Schwierigkeit. Und das heißt, wenn ich also zum Beispiel, wenn ich jeden Tag eine Europawettervorhersage machen könnte, da würde ich ziemlich genau liegen, weil die Unterschiede dann könnte ich gar nicht mehr rausarbeiten.
Ist es eigentlich so, wenn du auf deinen bisherigen Werdegang schaust als Meteorologe, auch im Fernsehen insbesondere, was sind da eigentlich so die nächsten Herausforderungen, die du noch sehen würdest? Also außer die nächste Großwetterlage oder der nächste Wetterumschwung. Also gibt es da Dinge, die du unbedingt gerne nochmal machen möchtest so in deinem Job als Wettervorhersager, sag ich mal?
Ich glaube, bei der Wettervorhersage, da würde ich gern dafür kämpfen, dass wir ein bisschen mehr Zeit bekommen, damit wir wirklich etwas genauer und das vorhersagen und auch zeigen können, was wir wissen. Denn wir wissen viel mehr als das, was wir in diesen 2 Minuten, meistens sind es eben nur 2 Minuten, was wir da raushauen können. Ansonsten mehr Live-Sendungen, gern noch mehr. Es gibt noch etliche Sender, die sind aufgezeichnet. Also ich live über alles. Und ich mache ja aber sonst nicht nur Wetter in den Medien. Also ich bin ja auch Wissenschaftsmoderator, habe ja zum Beispiel auch mal 5 Jahre lang Abenteuerwissen im ZDF moderiert und habe eine eigene Produktionsfirma und mache da irgendwie auch noch kleine Wissenschaftsfilme. Und das ist eigentlich sozusagen mein zweites Standbein, was mir sehr viel Spaß macht und was ich auch weiterentwickeln möchte.
Da müssen wir mal einhaken, weil du entwickelst gerade auch an einem Format und wo ihr schaut, wie man eigentlich modern im Fernsehen Wissen vermitteln kann. Was genau stellt ihr euch dafür Fragen? Das müsste ja im Umkehrschluss heißen, so die Vermittlung von Wissen beziehungsweise von Wissenschaft im Fernsehen ist nicht so einfach, wenn man daran muss.
Ist es auch nicht. Und da habe ich ja auch viel gelernt über die Jahre. Letztlich ist ja jede Wettervorhersage ist eine Wissensvermittlung. Da prasseln so viele Informationen auf die Zuschauer ein, dass man sich genau überlegen muss, was lasse ich weg und wie kriege ich die Zuschauer. Und für mich ist das A und O, eigentlich darf schon nicht Wissen drüber stehen. Also eigentlich muss
Wir kommen da nicht so gut weg.
Ich habe das Beispiel Abenteuerwissen, diese wunderbare Sendung im ZDF, die es damals gab, war wirklich eine hochgelobte und auch ausgezeichnete Sendung mit einem tollen Namen, wie ich finde, weil der einprägsam war, weil der bekannt war. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass abends um 22:30 85% der theoretischen Zuschauer nicht noch einmal die Schulbank drücken wollten. Ja. Die wollten nicht noch mal vorgeführt bekommen, ob sie jetzt vielleicht das auch wissen oder nicht. Und das ist die Schwierigkeit dabei.
Aber ich glaube, um die Uhrzeit will man trotzdem noch überrascht werden.
Mit Dingen, die man aber nicht dann ist doch Abenteuerüberraschung. Also das Wort Wissen raus. Versprecht den Leuten, dass es spannend wird, dass es was total neugierig ist. Also alle, die neugierig sind, dürfen mitmachen und dürfen dazuschauen. Es gibt Überraschungen und es wird jeden von euch betreffen. So, das sind so diese Punkte.
Herr Peller, lass uns doch einfach die Sendung jetzt doch bis zum Ende die Radiospannung nennen. Das ist doch auch
cool. Die Radiospannung, ne? Ja, das können wir machen.
Finde ich mal gespannt. Wie macht ihr die Spannung?
Hier ist die Radiospannung.
Also wir ganz vergehen. Das erwartet ihr gleich. Und schon wendet er ab mit so einem Cliffhanger.
Carsten Schwanke ist weiter heute bei uns zu Besuch.
Und wir haben gerade schon gelernt, Wissensvermittlung in den Medien, die darf man erstens nicht so nennen und zweitens muss sie spannend sein. Da lernt man doch auch raus, eigentlich geht es doch vor allen Dingen dann um die Form, wie man das Ganze präsentiert, finde ich.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, es geht um die Form. Also ne, nur um es mal klarzustellen, man darf die natürlich schon Wissen nennen, man darf schon Wissen drüber schreiben, aber dann muss man sich halt darauf einstellen, dass man nicht so viele erreicht. Aber genau an dem Punkt, finde ich, hätte ich jetzt ein Beispiel, was mich damals sehr überrascht hat, als ich die erste Staffel vom Dschungelcamp verfolgt habe und erstmal mich natürlich gewundert habe,
dass da wir waren große Fans.
8-9 Millionen zuschauen und dann habe ich irgendwann begriffen, das ist ja eine Wissenssendung, jetzt werden mich alle für prügeln, aber jetzt mal wirklich, wenn man das mal nur nüchtern betrachtet, da gibt es also irgendwelche C-Promis und einer von denen soll jetzt gleich ins Kakerlakenbad fallen und das wird mit einem perfekten Drehbuch hochgepeitscht und noch eine Wendung und man muss noch mal länger warten und man ist oft emotional 100%ig dabei. Entweder will man, dass der jetzt endlich da reinfällt, oder aber man leidet mit diesem Menschen mit. Für eine dieser beiden Seiten hat man sich entschieden. Und kurz bevor es nun endlich zur Sache geht, die Spannung ist auf dem höchsten Punkt, kommt Dr. Bob from Australian Jungle und erzählt mir in 1:30 alles, und zwar wissenschaftliche Fakten über Kakerlaken, die ich bisher noch nicht wusste.
Ich dachte ja auch immer, dass es kein echter Doktor ist, aber der ist ja wohl echt, wenn ich das nachgelesen habe.
Ich habe gedacht, dass er nicht echt ist. Das ist ein
echt
Schauspieler.
Nicht echt? Ist ein Schauspieler?
Ja. Ist auch egal.
Ist ja auf jeden Fall Arzt.
Ich lerne was. Ich selbst, aber das ist ein. In dem Moment habe ich gedacht, perfektes Drehbuch.
Ja.
Wäre mir zu viel vorweg an rumgezeter, aber egal. Perfektes Drehbuch, um wirklich, wie verkaufe ich Wissen, indem ich es emotional mache. Emotionale Geschichten.
Was glaubst du denn eigentlich, wie weit auch, ich sag mal, die neuesten technischen Entwicklungen dabei helfen können, eben diese Wissensvermittlung noch spannender, drehbuchreifer zu präsentieren?
Boah, also ich meine, gerade im Bereich Grafik haben wir natürlich sehr, sehr viel erlebt in den letzten Jahren. Das wird bestimmt noch weitergehen. Ich glaube ja, weniger ist mehr. Ich bin überzeugt davon, weniger ist mehr. Geh raus mit einer Kamera in die Natur, guck geradeaus, was passiert, live schalte.
Viel schöner.
Ja.
Was mich ja total nervt, sind die Touchscreens beim Wetter.
Mich auch.
Das ist
nur Zeitverschwendung.
War das früher ein Drücker oder so?
Ja, ich weiß das nicht. ZDF hatte so einen Drücker.
Ja, weiß ich nicht. Ja, das war doch viel cooler. Das war nicht so fehleranfällig.
Also ich finde es auch, das ist so ein Ding, ja, wir sind auch modern und wir haben auch eine ganz tolle Technik. Ich finde das fürchterlich, weil dieses Touchen, das raubt mir nur Zeit. Ich habe ja zum Glück keinen, aber es gibt zum Beispiel im ARD Morgenmagazin und auch im ZDF Morgenmagazin gibt es welche. Die kosten nur Zeit. Im Gegensatz, wenn ich jetzt etwas ganz an eine Wolke zeigen möchte, die ganz wichtig ist und ich könnte dann mit so einem virtuellen Stift oder mit meinem Finger einen Kringel drumherum malen, also meine Geschichte optisch verstärken, dann würde es für mich einen Sinn ergeben. Aber nur um die nächste Karte zu holen, da rumwischen zu müssen. Oh.
Ich bin trotzdem beruhigt, weil ich habe immer gedacht, ihr wischt und da hinten sitzt einer, der drückt. Ich habe gar nicht gedacht, dass die echt sind.
Also ich weiß nicht, wie das die anderen Sender machen. Ich weiß es vom ARD Morgenmagazin. Da sitzt in den vier Ecken, das ist kein Touchscreen, das ist so eine Kamerabeobachtung. Da darf man also auch nicht mal, wenn ich eine Wolke zeigen will, mit dem Finger zu nah an die Karte, also an diesen Screen ran.
Das ist ja schlimm.
Sondern da beobachten Kameras deine Fingerbewegung und dann merken sie, jetzt wischt er. So, und dann,
deswegen hakt das auch immer mal hier und da.
Ja,
also, so genau. Drohnen, hast du die im Einsatz?
Nein.
Die sind eher so vielleicht in der Wetterforschung interessant.
Wir haben ja immer wieder auch Zuschauer, die uns Fotos schicken und die wir dann auch manchmal zeigen. Und da kommen dann auch schon mal irgendwie auch kurze Videosequenzen von einer Drohne, aber sonst nicht.
Ich klinge gerade mal durch bei unserer Freundin im Silicon Valley in San Francisco. Dort ist ja die Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling. Sie ist ja jede Woche noch mit uns verbunden, um uns aus ihrem akustischen Tagebuch einer Korrespondentin zu berichten. Und sie ist gerade voll auf Drohnentrip.
Vielleicht hängt sie auch gerade
an der dran.
Hallo, hier ist die Britta.
Hallo Britta, wir sind...
Hängst du noch an der Drohne?
Hallo, ja, bitte?
Hängst du noch an der Drohne oder bist du schon auch tatsächlich dann...
Ich bin schon gelandet.
Gelandet.
Bin schon wieder gelandet, genau.
Wir haben...
Ja, tatsächlich ganz interessant, was sich gerade hier in Drohnenfragen tut. Es gibt verschiedene Firmen hier im Valley, die sich da ganz stark engagieren. Und es ist tatsächlich so, dass die Gesetzeslage sich ändert. Es war ja bis vor kurzem komplett verboten, hier bis auf wenige Ausnahmen überhaupt irgendwelche Drohnen zu fliegen. Jetzt hat die zuständige Behörde allerdings für einige Szenarien das Drohnenfliegen erlaubt. Und in Zukunft werden hier sehr viel mehr Drohnen unterwegs sein.
Aber wenn du dann deine Drohnenhersteller da besucht hast, welches Szenario zeichnen sie? Also ist es wirklich so, dass man sich das so Futurama-mäßig vorstellt, dass dann Amazon wirklich seine Päckchen komplett per Luft verschickt? Oder gibt es da doch noch irgendwie so, dass man dann so eine Drohnenautobahn am Himmelshorizont sieht und gar nicht mehr gucken kann, wie das Wetter überhaupt wird? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es wird wie immer, wenn es um neue Technologien geht, wird die Zukunft grausam und schrecklich sein. Nein. Tatsächlich ist es so, dass bislang erlaubt ist, die Drohnen zum Beispiel im Agrarbereich einzusetzen. Das tun Startups, die ich besucht habe, unter anderem ein Startup namens Airware, das unter anderem von Google finanziert wird. Die testen den Einsatz zum Beispiel bei der Überwachung von Feldern, landwirtschaftlichen Feldern. Also sprich, du hast irgendwie mehrere Quadratkilometer große Anbausituationen und musst irgendwie schauen, sind die ordentlich bewässert oder nicht. Da werden Drohnen in Zukunft eingesetzt werden können. Oder zum Beispiel auch, das macht General Electric, der große Stromanbieter hier in den USA, der nutzt Drohnen zur Inspektion von seiner Masten, wo heute die Mitarbeiter hochklettern müssen, das Ganze irgendwie sehr gefährlich ist, soll zukünftig das Drohnen organisieren. Das sind die Szenarien, die bislang möglich sind. Wird noch ein bisschen länger dauern. Der Facebook wird noch ein bisschen länger darauf warten müssen, dass er seine Pakete für Drohne zustellen lassen kann.
Das ist eigentlich schade. Ich habe bei mir auf dem Haus schon einen Drohnenlandeplatz installiert.
Ach, guck, Herr Fäller. Aber Ostwestfalen ist da ja ganz weit vorne. Das haben wir schon immer gehört. Britta, herzlichen Dank für den Einblick aus dem Silicon Valley und viel Spaß.
Ja, danke schön. Bis dann.
Ciao. Eieiei. Das war jetzt so subtile Wissensvermittlung, die wir hier immer noch versucht haben. Ist uns das gelungen?
Durchaus. Vor allem habe ich mir während der Zeit Gedanken darüber gemacht, wo vielleicht die Drohne doch noch Einsatz finden könnte, gerade in den USA, wenn man mit so einem Ding natürlich in die Nähe eines Tornados fliegen könnte. Ne?
Wow. Oder aktuell über den Hudson River. Also wenn der so zugefroren ist, das wird wahrscheinlich nochmal so ganz, so halben Meter drüber, so
auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, stell dir vor, wir würden jetzt morgen als Touristen zu den Niagara-Fällen fahren und diese super schön vereisten Niagara-Fälle uns angucken wollen und dann schwirren dort irgendwie 1000 Drohnen
herunter. Ich würde die abschießen.
Ja.
Mit anderen Drohnen nicht, wahrscheinlich.
Aber, ja, das würden wir
dann schon. Von der kanadischen Seite.
Dann läuft das schon wieder.
Ja, jetzt hätten wir noch, glaube ich, genau Zeit für einen Wetterbericht, aber oder das ist schon zu knapp, ne?
Ich glaube, das ist zu knapp.
Ich habe heute kein Wetter geguckt.
Ach so, das soll es geben?
Ja, also nur so Pi mal Daumen.
Regen also, oder trocken?
Folgt Carsten Schwanke auf Twitter, twitter.com/carschwanke.
Sehr gern.
Und da gibt es auch einen Link auf deine Homepage, da kann man auch nochmal Neuigkeiten über dich erfahren und was dein Leben bisher beschäftigt hat. Hast du uns ganz live und in echt, also quasi den neuesten Stand verraten. Danke, dass du bei uns warst.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke euch.
Uns doch. Auch.
Ich mache jetzt ein Praktikum beim Carsten für die nächsten 4 Wochen.
Als Wetterfrosch?
Als Wetterfrosch.
Ach, ja, du kannst erst im Mai kommen, weil wir haben jetzt schon einen Praktikumsplatz vergeben.
Gut, dann mache ich Urlaub und wir hören uns dann. Ich bin in 4 Wochen wieder da. Nächste Woche Dennis Horn und Herr Perler und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.